möchte ich euch gerne etwas zu dem Römerbrief sagen. Und zwar ist das ein einzigartiger Brief von Paulus. Und zwar ist es der einzige Brief an eine Gemeinde, in dem der Apostel selbst nicht war. Er schreibt in den ersten Kapiteln, wie gern er die Gemeinde in Rom besuchen würde und betet für die Menschen dort. Aber selbst er schreibt es an eine Gemeinde, die ihm eigentlich unbekannt war. Und wenn man diesen Brief liest, denkt man, das ist eigentlich kein Brief, sondern eher eine theologische Abhandlung, die er der Gemeinde dort schreibt. Und um euch kurz mal einen Überblick über das Ganze, über diesen ganzen Römerbrief zu geben, wollte ich da mal kurz drüber reißen. Und zwar im ersten Kapitel bis zum dritten schreibt Paulus, schreibt da Paulus über den Glauben an Jesus Christus, dass nicht Werke freimachen, sondern nur der Glaube. Und da schreibt er auch über das Sühnopfer von Jesus Christus. Im Kapitel 4 bis 8 schreibt er über die Lehre der Rechtfertigung durch Glauben und untermauert das nochmal und erklärt anschließend im Kapitel 9 bis 16, dass Heiden wie auch Juden angenommen sind, dass jüdische und nichtjüdische Mitglieder nach dem Evangelium leben sollen und nicht miteinander streiten, wer beschnitten, wer unbeschnitten ist. Und da hat Gott mir das Kapitel 8 aufs Herz gelegt und da dachte ich mir, warum lesen wir denn nicht einfach mal das ganze Kapitel mit der Gemeinde? Und das möchte ich gerade mal mit euch tun. Ja, die ersten Verse habe ich mit einer Überschrift mit die menschliche Natur beschrieben. Römer 8, 1 bis 6. Also es gibt jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt, wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch ihn erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Und immer wenn ich das lese, denke ich darüber nach, was ist denn eigentlich diese menschliche Natur? Und wenn ich dann darüber nachdenke, fallen mir zum Beispiel solche Punkte, die ich in der nächsten Folie aufgeschrieben habe. Liebe, Barmherzigkeit, Hass, Selbstsucht, Böse, Wut, traurig ein. Ich denke, euch fallen dann noch viel weitere Punkte ein, wie man eine menschliche Natur beschreiben könnte. Und ich finde, der Satz daneben sagt auch sehr viel darüber aus, dass der Charakter ist das, was vom Menschen übrig bleibt, wenn es unbequem wird. Und wie ihr hier seht, sind es manchmal positive oder manchmal negative Eigenschaften, die einen Menschen beschreiben können. Und am Ende dieses sechsten Verses schreibt Paulus über den Heiligen Geist. Und die schon etwas länger in die Kirche gehen, wissen, okay, Gott ist einmal Gott Vater, Gott Sohn, und zwar Jesus Christus, und Gott Heiliger Geist. Und genau über diesen Gott Heiligen Geist schreibt hier Paulus. Und zwar ist der Heilige Geist zu uns gekommen, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, damit wir nicht als verwaiste Kinder hier auf der Welt zurückbleiben, sondern er unser Helfer ist. Und da dachte ich mir, menschliche Eigenschaften, natürlich gibt es dann auch noch geistige Eigenschaften und die nennt man Früchte des Geistes. Und zwar kann man das im Galaterbrief nachlesen, Kapitel 5, 22 bis 23, den habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, sondern lediglich die Früchte des Geistes in der nächsten Folie angezeigt. Und zwar sind das einmal Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich kann mich noch an einige Tage zuvor erinnern, im Lehrabend vom Lasso, wo er gesagt hat, boah, wenn ich nur einige von diesen hätte, das wäre so mega. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wenn wir alle diese Früchte in uns tragen würden und danach auch leben, dass wir liebevoll sind, Freude erfüllt, voller Frieden sind, voller Freundlichkeit und Güte, Treue und Sanftmut und voller Selbstbeherrschung. Was wäre das denn für ein mega Leben, ganz ehrlich. Und das sagt uns der Heilige Geist. Und irgendwie hat sich mein iPad verabschiedet, aber ist auch nicht schlimm. Und zwar möchte ich dann weiter im nächsten Kapitel darüber lesen, was macht denn der eigentlich der Heilige Geist? Regina, magst du es mir denn einblenden? Und zwar ab Römer 8, 13b bis 16 steht da, wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von euren alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und hier schreibt Paulus was ganz Essentielles. Er sagt, hey Leute, macht euch doch eigentlich mal bewusst, welche Identität ihr habt, welche Identität ihr in Christus habt. Ihr seid keine Sklaven der Angst, sondern ihr geht mit jemandem, der größer ist als irgendwelche Angst. Der sagt, der einem die Bestätigung gibt im Herzen, dass du ein Kind Gottes bist. Und in diesen Versen sagt Paulus auch, hey, als Christen sollen wir uns auch wie Kinder Gottes verhalten. Was heißt denn das? Das ist manchmal sehr schwierig, finde ich. Und zwar insbesondere auch im Kontakt mit anderen Menschen. Und zwar andere Menschen im christlichen wie auch nicht christlichen Kontext können unfreundlich sein, unhöflich sein, ein Nerven, verurteilend sein, was auch immer. Ich finde das manchmal sehr, sehr herausfordernd. Und ich würde dazu sogar sagen, wir können dem auch gar nicht entgegentreten, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, wenn wir nicht diese Identität in Christus haben durch den Heiligen Geist, dass wir da schon direkt verloren haben. Und wer denkt, diese Beschreibung, die Früchte des Heiligen Geistes, man, das nehme ich in meinen nächsten Lebenslauf rein, passt perfekt. Man sagt so schön im Deutschen, Arsch auf einmal, meine Personenbeschreibung. Dann möchte ich dir sagen, das würde ich noch mal ein wenig überdenken, denn das ist höchstwahrscheinlich dann einfach nur Stolz und eine zu geringe Reflexion des eigenen Lebens. Und zwar hat man dementsprechend seinen eigenen idealistischen Maßstab dafür genommen, was die Früchte des Heiligen Geistes sind und nicht das, was eigentlich in der Bibel steht. Und dann denke ich wieder darüber nach, ach Paulus, du hast das so geschrieben, aber wenn ich mal am Boden liege oder mit Schwierigkeiten zu kämpfen habe, fange ich doch an schon direkt wieder zu seufzen und zu sagen, hey Gott, was ist denn hier los? Ich bete, ich faste, ich was auch immer, ich habe keine Ahnung, warum ist das denn so? Und schaut mal, was der Paulus dazu schreibt in den nächsten Versen, Römer 8, 22 bis 28. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt. Wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unserer vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und erwarten wir darauf, denn wenn man etwas schon sieht, muss man nichts mehr darauf hoffen. Und was die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Und wenn du auch manchmal in dieser Situation bist, wo du sagst, hey, ich bete, ich faste und seufze und liege gefühlt schon auf dem Boden und schreie schon zu Gott und klage ihn vielleicht sogar schon an und sage, hey, warum ist das denn so? Und ich zerbreche mir genau darüber sehr, sehr oft den Kopf. Und eine mögliche Antwort dafür kann zum Beispiel sein, von ganz vielen Antworten, ein Beispiel, oft beten wir zu Gott und sagen, hey Gott, lass bitte ein Wunder geschehen. Ich habe schon seit einer Woche nicht ausgeschlafen und nachts wache ich auf, bin erschöpft und kann einfach nicht durchschlafen. Ich bitte dich, schenk ein Wunder, damit ich schlafen kann. Könnte von mir auch ein Gebet gewesen sein, ganz ehrlich. Und dann denke ich darüber nach, wenn ich mir um 23 Uhr eine Pizza reinpfeife und noch einen Liter Cola trinke, ist das auch kein Wunder, warum ich nicht schlafen kann. Ein weiteres Beispiel ist, vielleicht, ich arbeite oder ich stehe auf um 5 Uhr morgens, arbeite bis um 11 Uhr abends, habe dann noch vielleicht eine Stunde Gemeinschaft mit meiner Familie, lese vielleicht noch bis um 1 Uhr abends und wach wieder um 5 Uhr auf und gehe zur Arbeit und schreie dann zu Gott, Herr, hilf mir bitte, ich möchte fit in meinem Leben sein. Ich möchte jeden Tag fit durch den Alltag laufen. Ihr merkt schon die Ironie und in der Bibel heißt es auch, was du siehst, das wirst du ernten. Und Paulus fragt das gar nicht. Er dreht den Blickwinkel um und zwar sagt er, hey, schau doch mal den Heiligen Geist an. Wäre es denn nicht vielleicht dann besser zu sagen, nicht Herr, schicke Wunder, sondern zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir das doch bitte mal auf. Was muss ich tun? Ich bin doch nicht alleine, sondern du gehst mit mir. Jesus hat mir dich als Helfer in dieser Welt gegeben. Anstatt wieder Wunder um Wunder, um Wunder und Wunder und Wunder zu beten, denn dann hören die Wundergebete gar nicht mehr auf. Und als ich weiter dann darüber nachgedacht habe, ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, wie oft gehen wir durchs Leben und behandeln den Heiligen Geist wie eine ganz, ganz komplizierte Maschine, die von irgendeinem Ingenieur gebaut wurde, die sehr schwer zu bedienen ist. Und dann denkt man, ach, bevor ich diese komplizierte Maschine bediene, mache ich doch lieber was Bekanntes. Kopfschmerzen, ach, da gibt's doch eine tolle Kopfschmerztablette. Ist schneller, als jetzt ins Gebet zu gehen oder andere Menschen zu fragen, die für einen beten. Den Heiligen Geist zu fragen, es ist ja eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit. Aber da müssen sich unsere Gedanken ändern. Wir müssen uns klar sein, welche Identität wir in Christus haben. Wer der Heilige Geist ist, mit dem wir jeden Tag durch unser Leben gehen als Kinder Gottes. Und vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, andere Menschen, andere Christen zu fragen, die jeden Tag mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, einfach füreinander zu beten. Es heißt auch oft in der Bibel, bekennt einander eure Sünden, dann werdet ihr geheilt. Nur ein Beispiel von vielen. Einfach Gemeinschaft im Gebet zu haben, anstatt etwas Schnelles und Bekanntes sich reinzuschmeißen und zu sagen, ach, so läuft's, und am nächsten Tag geht dieser Teufelskreislauf immer und immer weiter und wir schreien zu Gott, Herr, schick mir doch bitte Wunder. Und das ist nämlich diese Hand, die Jesus einem ausstreckt und sagt, von meiner Liebe kann dich nichts trennen. Und zwar schreibt das Paulus im Römer 8, 31 bis 39. Was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zu Rechten Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden, schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Durch Christus, der uns geliebt hat, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über den Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen ist. Und ich möchte dir einfach zusprechen, hey, Gott liebt dich. Dich kann nichts von seiner Liebe trennen. Nichts in dieser ganzen Schöpfung kann, alles, was Gott erschaffen hat hier, kann dich nicht von seiner Liebe trennen. Und vielleicht hast du vergessen, wie sich diese Liebe anfühlt. Das kann sehr schnell vorkommen. Oder du hast diese Liebe noch gar nicht irgendwie kennengelernt. Dann möchte ich dich einfach einladen, im nächsten Lied dieses Wort, was kurz und knapp, aber präzise war, einfach in deinem Herzen mal zu bewegen. Einfach mit Gott zu sprechen, hey, in welcher Beziehung lebe ich denn mit dir? Habe ich dich überhaupt schon kennengelernt? Wie fühlt sich eigentlich nochmal deine Liebe an, Jesus? In dem Video war gezeigt, wie Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und ich kann mir das jedes Mal, wenn ich solche Szenen anschaue, es mir gar nicht vorstellen, wie weh das getan hat. Weil ich einfach keine Worte dafür finde, was diese Liebe einfach widerspiegeln kann. Beweg es einfach in deinem Herzen und nach dem Gottesdienst wird das Lobpreisteam auch nochmal ein Nachspiel geben, einfach ein Instrumental. Und da möchte ich einfach für dich beten, wenn du sagst, hey, ich brauche nochmal persönliches Gebet oder ich möchte gerne nochmal darüber sprechen. Ich werde mich irgendwo da hinten noch aufhalten, da können wir gern zusammen beten und darüber sprechen, Gemeinschaft haben, einander Sünden bekennen. Was dir einfach auf deinem Herzen ist, du bist ganz herzlich eingeladen. Amen.